Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Werden Sie sich die Spiele der Fußballweltmeisterschaft in Katar anschauen, die in knapp einem Monat startet? Angesichts der umstrittenen Vergabe an das Land auf der arabischen Halbinsel und Berichte über Menschenrechtsverstöße und Ausbeutung beim Bau der Stadien stellen sich bestimmt einige diese Frage. In meinem Umfeld gibt es jedenfalls Menschen, die diese WM am Fernseher boykottieren wollen. Mein Kollege Maximilian Rieger war gerade in Katar und hat dort selbst erlebt, wie sich der Gastgeber vorbereitet und natürlich auch zum umstrittenen Thema Gastarbeiter recherchiert. Wie war es für Sie als deutscher Journalist vor Ort? Konnten Sie mit den Arbeitsmigranten überhaupt sprechen?
Ja, also ich bin an einem Freitagmorgen in die Industrial Area gefahren von Doha. Das ist der Ort, wo eben die meisten Gastarbeiter leben. Ich bin da ohne Mikro hingefahren, weil ich es möglichst unkompliziert halten wollte und auch die Arbeiter nicht in Gefahr bringen wollte. Und ich habe dann auch mit rund einem Dutzend Arbeitern gesprochen, mal kürzer, mal länger, mit Menschen aus Pakistan, Gambia, Bangladesch, Philippinen. Und das war dann tatsächlich auch recht unkompliziert. Also ich wurde natürlich erstmal ein bisschen kritisch beäugt, aber um ehrlich zu sein, das werde ich in Deutschland auch, wenn ich solche Straßenumfragen mache. Also das war von der Warte aus nicht sonderlich kompliziert.
Hatten Sie denn das Gefühl, dass Ihre Recherche in irgendeiner Form behindert wird? Oder hatten Sie eben auch bei den Gesprächspartnern das Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen Angst hatten, ganz offen mit Ihnen zu sprechen?
Also als ich alleine an dem Morgen unterwegs war, hatte ich das Gefühl nicht. Ich war am Tag vorher in Katar als Teil einer Reisegruppe, einer Gruppe des Wiener Journalistikinstituts FIUM. Und da waren wir eine größere Gruppe von Journalistinnen und Journalisten. Und da sind wir mit dem Bus durch die Industrial Area gefahren. Und da wurden wir tatsächlich von einem Wagen verfolgt, der uns gefolgt ist und der dann auch angehalten hat, als wir angehalten haben. Das war also ziemlich offensichtlich, dass da jemand ein Auge auf uns hatte. Und das war dann eben auch der Grund, warum ich einen Tag später nichts riskieren wollte, weil es eben in Katar dann doch umfangreiche Möglichkeiten gibt, jemanden zu überwachen. Aber die Menschen, mit denen ich dann gesprochen habe, waren nicht sonderlich verschlossen.
Und was haben die Ihnen konkret über Ihre Arbeitsbedingungen erzählt?
Also ich habe da erstmal nach den Unterkünften gefragt, weil wir eben daneben standen und die zwei Filipinos haben mir gesagt, sie leben da zu sechst in einer ziemlich engen Unterkunft und die wohnen da auch mit Leuten zusammen in unterschiedlichen Schichten. Also es ist nie wirklich Ruhe, es ist nie irgendwie, dass man mal Privatsphäre hätte. Man muss auch wissen, die Industrial Area ist eben auch eine Area, wo noch wirklich Industrie ist. Das heißt, die Unterkünfte sind da teilweise neben Schrottplätzen, neben Zementanlagen. Es ist laut, es ist staubig, also es ist wirklich keine schöne Umgebung, um zu wohnen. Was die Arbeit angeht, zunächst mal muss man da sagen, es ist wirklich ekelhaft warm gewesen, als ich da war, Anfang Oktober. Und es ist natürlich größten Teil des Jahres, ist es da wirklich extrem warm. Und da wird eben dann trotzdem auch gearbeitet, obwohl es Vorgaben für den Hitzeschutz gibt. Es sind teilweise lange Schichten. Ich habe mit einem Security-Mann aus Uganda gesprochen, der eine Baustelle bewacht. Sein Tag beginnt um 4 und endet um 17, 18 Uhr mit 1,5 Stunden Mittagspause. Die Filipinos, die waren Elektriker, die haben gesagt, bei uns ist die Arbeit eigentlich ganz okay, solange das Geld kommt. Das war bei ihnen kein Problem, aber sie haben es bei anderen eben mitbekommen, dass da auch einfach mal für Monate kein Geld bezahlt wurde. Und das sind jetzt auch einige der Punkte, die Amnesty International in einem aktuellen Report jetzt auch in dieser Woche angeprangert hat, dass es dort eben, wenn es um Arbeitszeiten geht, wenn es um Geldbezahlung geht, dass es da eben noch Probleme gibt.
Ja, Sie haben beschrieben, die Gastarbeiter kommen aus Ländern, zum Beispiel in Südostasien oder aus Afrika, wo Armut in vielen Teilen zum Alltag gehört. Lohnt sich für die Menschen die Arbeit in Katar?
Ja, und das ist eben auch das Dramatische. Also die Arbeiter, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, wir sind eben hier, weil wir zu Hause keine Arbeit gefunden haben und weil wir hier eben Geld verdienen können. Was wir dann teilweise ansparen, der Arbeiter aus Gambia, der war sehr jung, Anfang 20, der hat gesagt, ich arbeite hier für 3 Jahre und gehe dann mit dem Geld zurück und versuche dann in Gambia mit dem Geld ein eigenes Business aufzubauen. Das heißt, das Dramatische ist, Katar kann eben auch diese ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse erlauben, weil es andere Länder gibt, wo die Situation noch schlechter ist und wo die Arbeiter dann sagen, Katar ist das kleinere Übel. Wenn wir uns zum Beispiel Nepal angucken, auch ein ganz wichtiges Heimatland, da besteht das BIP zu mehr als 20% aus Zahlungen von Menschen, die am Golf arbeiten und das Geld dann eben zurückschicken. Das heißt, da ist eine ganz starke Abhängigkeit auch von den Heimatländern, weshalb es eben teilweise auch gar kein Interesse besteht von diesen Ländern, wirklich etwas an diesem System, was da sich etabliert hat, etwas zu ändern.
Ja, Änderung ist das Stichwort. Katar hatte Arbeitsmarktreform umgesetzt, die Verpflichtung für Arbeitsmigranten, die Erlaubnis ihres Arbeitgebers für einen Arbeitsplatzwechsel einzuholen. Das sogenannte Kafala-System wurde offiziell abgeschafft. Ist das aber tatsächlich so oder besteht es in der Praxis eigentlich weiter genauso fort wie vorher?
In Teilen ja. Was sich verbessert hat, also Arbeiter können eben das Land verlassen und eben prinzipiell auch den Job wechseln. Und das Arbeitsministerium hat auch fast 400.000 Jobwechsel zugestimmt seit 2020. Aber die Regierung hat jetzt nicht auf Fragen von Amnesty geantwortet, wie viele Arbeiter denn jetzt tatsächlich auch den Arbeitgeber gewechselt haben, also den Prozess vollendet haben. Und Amnesty berichtet eben auch davon, dass Arbeiter weiter gefährdet sind, wenn sie den Arbeitgeber wechseln wollen, weil der Arbeitgeber zum Beispiel immer noch dafür sorgen kann, dass das Visa gecancelt wird oder weil eben manche neuen Arbeitgeber doch ein Papier verlangen, in dem der aktuelle Arbeitgeber einem Jobwechsel zustimmt. Also es gibt noch eine ganze Menge Möglichkeiten für die Arbeitgeber, den Arbeitern das Leben schwer zu machen und das Machtverhältnis ist weiterhin wirklich, wirklich ungleich.
Wie war denn ansonsten insgesamt Ihr allgemeiner Eindruck von den Vorbereitungen in Katar? Haben Sie das Gefühl, dort kann jetzt eine Fußball-WM stattfinden?
Also mein allererster Eindruck war wirklich, oh, hier sind aber noch viele Baustellen, gerade in Doha in der Stadt. Da wurde aber gesagt, das wird bis zur WM das meiste erledigt sein. Und die Kataris sind wohl auch, was die Mentalität angeht, teilweise auch ein bisschen last minute. Da unterscheiden sie sich nicht unbedingt von Journalistinnen und Journalisten an manchen Stellen offenbar. Und es ist insgesamt so, dass ich glaube, dass die Planungen abgeschlossen sind. Ich bin wirklich gespannt, ob die Kataris mit den vielen Fanmassen, die dann vielleicht sich nicht so verhalten, wie das die Kataris in ihren Plänen vorgesehen haben, wie dann sozusagen die Planung auf die Realität stößt, wie sich das dann vertragen wird. Also es wird da wahrscheinlich, einfach weil es ja viel in Doha stattfinden wird, auf sehr engem Raum Probleme geben, wahrscheinlich in der Organisation. Das werden wir dann aber tatsächlich erst in einem Monat dann genauer sehen.
Und nach dem, was Sie recherchiert, nach den Gesprächen, die Sie geführt und nach dem, was Sie als Journalist beobachtet haben, können Sie sich als Fan noch ruhigen Gewissens die Spiele vor dem Fernseher anschauen?
Also mit ruhigem Gewissen nein. Ich glaube, das kann eigentlich niemand, der entweder das gesehen hat oder eben auch die Berichte geguckt hat. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Ich muss die Spiele gucken, rein jobtechnisch. Wenn ich es nicht tun müsste, würde ich wahrscheinlich den WM-Konsum deutlich runterfahren. Was aber prinzipiell auch nicht viel mehr bringt, als vielleicht tatsächlich das eigene Gewissen zu beruhigen. Ansonsten muss man aber tatsächlich konstatieren, es gibt nicht viel, was der Einzelne ad hoc so tun kann, außer tatsächlich den Boykott. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten zu sagen, ich spende an Organisationen, die sich für die Arbeiter einsetzen oder auch in den Heimatländern für die Menschen dort einsetzen. Und dann müssen wir eben an den ganz großen Rädern drehen, wenn wir über Lieferketten sprechen, wenn wir über die gesamte Politik sprechen. Aber das ist eben etwas, was sehr lange Arbeit bedarf. Und die schnelle Gewissensberuhigung ist das natürlich nicht.
Mein Kollege Maximilian Rieger über seine Recherchen in Katar, wo in knapp einem Monat die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt.